blaue von Himmel blauem Schein.
Sununu, das ist eins der wenigen arabischen Worte, die ich kann und mein absolutes Lieblingswort. Es bedeutet Schwalbe und ich finde den Klang einfach super schön und weich. Und über dieses Wort bin ich auch auf den Gast dieser Folge aufmerksam geworden, die Sängerin Nora Benamara. Im Newsletter eines anderen Podcasts habe ich die Ankündigung gelesen, dass sie zusammen mit ihrem Duopartner dort interviewt wird zu ihrem gerade frisch erschienenen Album, das Sununu heißt. Und ohne irgendeine Ahnung davon zu haben, was sie eigentlich für Musik machen, war da sofort mein Interesse geweckt. Zum Glück hat mir dann auch die Musik hinter diesem Titel sehr gut gefallen. Und Nora hat sich bereit erklärt, hier im Offene Ohren-Podcast mehr über ihre Musik zu erzählen. Neben dem Duo mit dem palästinensisch-syrischen Pianisten Ayham Ahmed macht sie noch viele weitere spannende Projekte. Auf ihrer Homepage schreibt sie über ihr neu gegründetes Quartett. Darin erkunde sie ihre verschiedenen musikalischen Heimaten. Welche das sind, darüber wollen wir sprechen. Hallo Nora, schön, dass du dabei bist.
Hallo Eva und vielen Dank für die Einladung.
Da habe ich jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, dass du offenbar mehrere musikalische Heimaten hast. Lass uns vielleicht mal in deiner Kindheit anfangen. Was war denn deine erste musikalische Heimat?
Die erste Musik, die ich kennengelernt habe als Kind, war klassische Musik. Es ist eine Musik, die sehr präsent war in meinem Familienhaus. Und ich hatte früh klassischen Klavierunterricht und habe so Komponistinnen wie, also Komponisten vor allem, wie Mozart, Beethoven, später auch Chopin, Brahms, Erik Satie kennengelernt. Ich glaube, das war meine erste musikalische Heimat. Und später kamen dann auch andere Einflüsse dazu. Also ich habe dann auch andere Musik entdeckt als Jugendliche natürlich. Da wurde ich sehr geprägt von Radiohead zum Beispiel oder Musik aus den 60ern, 70ern. Bands wie Pink Floyd haben mich beeinflusst. Oder zeitgenössische Singer-SongwriterInnen wie zum Beispiel Devendra Banhart.
Mhm. Welchen Einfluss hatte dein Vater, der ja Opernsänger war?
Ja, mein Vater hatte einen großen Einfluss auf meine Musikalität. Er hat als Basssänger in den Chören der Pariser Oper gesungen. Und mit meiner Mutter und meinem Bruder sind wir früher oft zu den Generalproben in die Oper gegangen. Und auch wenn ich da meistens eingeschlafen bin als Kind, glaube ich, habe ich da sehr viel aufgesaugt. Mhm. Und auch zu Hause, mein Vater hat jeden Tag gesungen, Gesangsübungen rauf und runter, Lieder im Auto beim Spazierengehen. Ich glaube, das war ein sehr gutes Gehörtraining für mich. Und wo er mich auch beeinflusst hat, und das spüre ich erst seit ein paar Jahren, er hatte ein Ensemble für arabische Musik. Und ja, das hat mein Ohr sensibilisiert für arabische Klänge und arabische Sprache. Auch wenn ich die Sprache nicht verstehe, irgendwie, glaube ich, hat er mich irgendwie zu dieser Sprache sensibilisiert. Und also ja, mein Ohr geschult und ästhetisch, glaube ich, irgendwo habe ich da von ihm was übernommen. Vielleicht eine Art Klangideal, ein Schönheitsideal, vielleicht von einem warmen, vollen Klang. Lyrische und sehr nuancierte Gesangsart. Ja.
War er denn in der Konstellation auch Sänger? Und zweite Frage, ist seine Muttersprache denn Arabisch?
Ja, er war in der Konstellation Sänger und Oud-Spieler. Oud ist ein arabisches Saiteninstrument. Und ja, er ist in Algerien geboren, ist nach Frankreich migriert. Also Arabisch ist auch seine Muttersprache.
Und war das dann ganz anders, wie er da gesungen hat? Also hast du ihn da anders erlebt oder war das für dich einfach völlig normal, dass er diese beiden Arten zu singen so vereint hat?
Er hat tatsächlich versucht, eine Mischung zu schaffen zwischen arabischer traditioneller Musik und europäischer klassischer Musik. Und das hat man vor allem in seinem Gesang gehört, weil er hat halt auf einer klassischen Art gesungen, aber mit arabischen Melodien, Skalen und mit arabischem Repertoire. Also das war schon ein Kernelement seiner Idee. Ja.
Mhm. Und inwiefern ist dir das dann wieder begegnet? Also, weil du gesagt hast, dass es jetzt seit ein paar Jahren erst dich wieder so beschäftigt.
Ja, aus Zufall, dank der Begegnung eben mit Ayham Ahmad und dieses Duo-Projekt, das wir gegründet haben. Als ich Ayham Ahmad kennengelernt habe, während einer seiner Solokonzerte, habe ich mich so verbunden mit ihm gefühlt und ich war so gerührt von seiner Musik und habe gemerkt, wow, ich habe irgendwas zieht mich da an, ich möchte mit ihm Musik machen. Und ja, ich habe da zum ersten Mal Arabisch gesungen mit ihm. Auch wenn ich die Sprache nicht verstanden habe. Und irgendwie habe ich gemerkt, oder er sagt es mir auch, es ist, als wäre es in mir drin oder als, ja, es klingt natürlich. Genau. Und da ist, glaube ich, eben Jahre später dieser Einfluss von meinem Vater von irgendwoher wieder aufgetaucht.
Mhm. Total schön. Jetzt springe ich doch noch mal ein Stück zurück, weil du hast ja gesagt, du wurdest erstmal quasi am Klavier unterrichtet und hast dann ja Gesang studiert, bist jetzt Sängerin, aber zum Singen kamst du eigentlich erst relativ spät, habe ich gelesen. Warum denn so spät und wie kamst du dann dazu?
Ja, ist eine gute Frage. Meine Eltern sagen, dass ich als Kind ständig gesungen habe. Als Jugendliche war ich aber eher ruhig und sogar schüchtern. Und ich mochte zwar Klavier spielen, aber das Ding hat mich erstmal nicht interessiert. Und ich glaube, das war auch vor allem, weil ich nicht dasselbe machen wollte wie mein Vater. Einfach. Und später, vielleicht so mit 15, habe ich erst zum ersten Mal die Lust gespürt oder vielleicht so eine Art Drang sogar zu singen. Und das war damals für mich eine sehr intime und emotionale Erfahrung, die ich nicht teilen wollte oder nicht bereit war, nach außen zu tragen. Ich habe dann vor allem im Geheim gesungen, als ich alleine zu Hause war oder alleine im Wald. Und erst als ich für mein erstes Studium mein Elternhaus verlassen habe, mit 17, 18, habe ich angefangen, meine Stimme zu entfesseln, in Anführungsstrichen, also loszulassen. Ich habe mir Gitarre beigebracht und mit meiner besten Freundin im Duo gesungen und da zum ersten Mal gemerkt, wow, singen, das tut so gut und das fühlt sich so natürlich an und es gibt ja sogar Leute, die mir gerne zuhören. Also da hat es erst wirklich angefangen.
Und was waren die ersten Stücke, die du gesungen hast? Welche Richtung war das?
Am Anfang habe ich mich immer selbst begleitet an der Gitarre und ich habe mein Repertoire war französische Chansons zum Beispiel, Jacques Higelin, Georges Brassens und englische Folk- und Singer-SongwriterInnen. Zum Beispiel Devendra Banhart eben, Cat Stevens, aber auch weibliche SängerInnen wie Hindi Sara oder Nina Simone.
Mhm.
Ja.
Und wie kam es dann zu der Entscheidung, Jazzgesang studieren, was du ja in Weimar studiert hast, also dann auch mit dem Umzug nach Deutschland verbunden?
Ja, das, das kam mir am Ende meines ersten Studiums. Ich habe ja erst VK studiert, Webdesign, und hatte am Ende meines Studiums noch ein Erasmus-Jahr in Rom an der Akademie der Schönen Künste. Und dort bin ich sehr vielen spannenden Leuten begegnet, KünstlerInnen, MusikerInnen, die mich beeindruckt haben. Also so deren Leidenschaft und Authentizität hat mich beeindruckt, mit der sie Kunst gemacht haben. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und ich habe mich gefragt, bin ich denn so authentisch in dem, was ich tue, in dem, was ich studiere? Brenne ich dafür? Und die Antwort war nein. Eigentlich fühle ich mich hundertprozentig mich selbst, wenn ich singe. Und das würde ich gerne mehr tun und besser und freier. Und vielleicht sogar irgendwann professionell. Also ich hatte auch in Rom ein paar Konzerterfahrungen in kleinen Bars mit meiner Gitarre. Und ich weiß nicht, ich habe gespürt, dass das wird wichtiger, immer wichtiger. Und ich hatte keine genaue Idee von der Musik, die ich spielen und komponieren wollte. Aber ich hatte Lust zu lernen. Und ich dachte, ein Studium wäre doch die Möglichkeit, eben diese künstlerische Identität zu finden, die eigene. Und vom Jazz wusste ich wenig, aber das hat mich angezogen. Jazz ist diese spannende Mischung aus virtuoser, komplexer Musiksprache und gleichzeitig Improvisation, Freiheit und Suche nach Unerhörtem. Und ja, da hat mich auch beeinflusst, dass ich deutsche Musikstudentinnen kennengelernt habe. Und die haben mich in dieser Idee verstärkt und mir gezeigt, dass es gar nicht so eine verrückte Idee wäre, da in Deutschland viele Musikhochschulen sind und das Studium so gut wie kostenlos ist. Ja, und dann habe ich es gemacht. Ich bin nach Deutschland gezogen, habe mich auf das Studium vorbereitet, gleichzeitig in einem Kindergarten gearbeitet. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Ich fühle mich heute sehr glücklich, dass ich die Chance hatte, Musik zu studieren. Und das Studium hat mich wirklich ermöglicht, mich von dem perfektionistischen Korsett meiner frühen klassischen Ausbildung zu befreien. Das würde ich so sagen. Also, und dank dieser Befreiung habe ich gelernt, zu improvisieren, zu komponieren. Ich habe meine ersten Stücke im Studium komponiert. Also es war eine wichtige Etappe.
Okay, also diese Freiheit, auf die du dich gefreut hattest, die gab es da schon im Studium?
Ja, auch wenn das ein bisschen paradoxal vielleicht klingt, weil man will studieren, man lernt Regeln und gleichzeitig befreit man sich. Aber ich glaube, das ermöglicht der Jazz oder das hat die Konstellation, also meine Profs haben das auch ermöglicht, dadurch, dass sie künstlerisch so unterschiedlich sind und unterschiedliche Philosophien haben, wie sie an Kunst rangehen. Es war ein sehr forderndes Ambiente und es hat wirklich meine Kreativität befreit.
Mhm. Und war es auch frei, würdest du sagen, im Sinne von, dass es nicht so Grenzen gab, dass es nicht so arg eurozentristisch war, oder also war man da schon auch angeregt und inspiriert, sich mit Klängen und Musikkulturen auseinanderzusetzen, die vielleicht nicht so dem mitteleuropäischen Standard entsprechen?
Ich würde sagen, ja. Erstmal sind an den Musikhochschulen sehr viele Studentinnen von überall aus der Welt. Das ist schon mal etwas sehr Interessantes, Spannendes. Und Jazz an sich ist eine Musik, die aus Begegnung verschiedener Kulturen entstanden ist. Und das wird uns im Studium vermittelt und das lernen wir also in der Jazzgeschichte. Es ist ständig, es sind Fusionen entstanden. Und ja, das macht diese Musik auch so spannend. Und auch an der Musikhochschule eben in Weimar gibt es ein Institut für transkulturelle Musikwissenschaft. Und da wurden auch oft MusikerInnen von allen Kontinenten eingeladen. Es gab Workshops. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich dadurch nochmal einen Blick auf andere Kulturen bekommen habe, viel entdeckt habe.
Hm. Ja. Hast du darüber auch deine beiden Duo-Partner kennengelernt? Also Elham Ahmed haben wir schon angesprochen und du hast noch ein Duo mit dem brasilianischen Gitarristen Igor Seiji. Kam das beides dann auch in Weimar so zustande?
Ja, tatsächlich. Igor Seiji hat auch in Weimar studiert und mit ihm habe ich zum ersten Mal brasilianische Musik entdeckt und mich mit portugiesischer Sprache befasst und Komponisten entdeckt wie Antonio Carlos Jobim, Paulinho Viola, Sängerinnen wie Tatiana Pará, also Menschen, die mich heute noch sehr inspirieren. Genau. Und Iham habe ich auch in Weimar studiert, aber nicht im Kontext des Studiums. Das war ein Zufall. Er ist nach Weimar gekommen, um ein Konzert zu spielen und ich war im Publikum. Und danach gab es eine Jam Session mit ihm und eben anderen Leuten im Publikum, viele, viele Musikstudentinnen tatsächlich. Und so ist unser Duo entstanden, unsere erste Begegnung.
Ich habe ja eingangs schon dein Quartett erwähnt. Wie würdest du denn die Musik beschreiben, die ihr in dem Quartett macht? Das sind Sachen, die du auch selber schreibst, oder?
Ja, also ich habe das Gefühl, dass ich in den letzten Jahren ganz viel Wissen, ganz viele Einflüsse aufgesaugt habe und dass ich in diesem Quartettprojekt bewusst oder unbewusst versuche, diese Sachen zu verarbeiten. Ich würde sagen, dass wir modernen Jazz mit klassischen und orientalischen Elementen mischen. Und ja, wie könnte ich noch die Musik beschreiben? Ich denke, es hat starke rhythmische Elemente und Strukturen, so energetische Grooves. Und gleichzeitig aber auch sehr viele lyrische Elemente und es ist eine sehr emotionale Musik, zumindest für uns, für mich, durch den Texten, aber auch durch den Melodien und Harmonien.
Und wie arbeitest du, wenn du schreibst? Ist dann der Text zuerst da? Sind Harmonien zuerst da? Wie gehst du davor?
Ich glaube, ich habe eine sehr intuitive Arbeitsweise, Kompositionsweise. Ich gehe da überhaupt nicht theoretisch ran. Und der Prozess ist immer ganz unterschiedlich. Ausgangspunkt ist oft ein Gefühl. Sehnsucht ist da, glaube ich, mein Leitmotiv. Aber manchmal ist es konkreter als ein Gefühl. Manchmal habe ich eine Geschichte oder ein Bild im Kopf. So ging es mir zum Beispiel mit meinem Stück The Girl of the Tree. Da hatte ich ein Bild von einem Mädchen, was sich der Welt der Menschen nicht angehörig fühlt und in einem hohen Baum wohnt und die Welt von dort oben betrachtet. Und von dieser Geschichte aus habe ich mich dann am Klavier gesetzt und nach Ideen gesucht, bis ich was Passendes gefunden habe.
I should come down. But the ground's not made for me. And forever I'll be.
Zunehmend kommen mir aber erst musikalische Ideen. Und das sind oft Motive, also rhythmische Elemente, mit denen ich anfange und über denen ich dann eine Melodie und einen Text irgendwann entwickle. Manchmal passiert es auch gleichzeitig, also Musik und Geschichte oder Text. Zum Beispiel für meinen letzten Song hatte ich die Idee während einem Waldspaziergang. Da hat mich so das Gefühl von irgendetwas Heiligem im Kontakt zur Natur inspiriert. Und ja, dann kam ich nach Hause, habe mich am Klavier gesetzt und irgendwie kamen dann gleichzeitig musikalische und textliche Ideen. Ja, aber auf jeden Fall sehr oft am Klavier tatsächlich.
Wie ist das denn, wenn man dann sich eine eigene Gruppe zusammensuchen will, ein Quartett jetzt in deinem Fall? Wie hast du die gefunden? Ging das so Stück für Stück oder hattest du irgendwann den Moment, wo du dachtest, ich bräuchte eigentlich ein Quartett, damit es komplett ist?
Also zwei meiner MitmusikerInnen haben auch mit mir studiert. Und also ich wusste, mit denen passt es gut. Ich mag deren Spielweise und ich weiß, wir verstehen uns. Und die Kontrabassistin Asina Kontu, die habe ich erst letztes Jahr kennengelernt. Da habe ich gezielt in Leipzig, also die Stadt, in der ich momentan wohne, gesucht nach Musikerinnen, die mich interessieren. Und Asina hat mich inspiriert. Sie macht auch griechische Musik und hat in interessanten Bands gespielt. Und ja, habe sie dann, ohne sie erst zu kennen, angeschrieben und ihr die Musik vorgestellt. Und so kam dann das Quartett zustande. Vielleicht erweitern wir uns irgendwann mal. Erstmal passt diese Konstellation ganz gut zu der Musik.
Du hast im letzten Jahr beim Next Generation Contest einen Nachwuchspreis im Jazz, den zweiten Preis, gewonnen und wurdest eingeladen, dieses Jahr beim Women in Jazz Festival zu spielen. Findest du es wichtig, dass es sowas gibt? Ist das noch nötig, dass quasi Frauen im Jazz so eine prominentere Bühne bekommen?
Ja, ich glaube schon. Auch wenn ich denke, dass die Jazzszene zunehmend diverser wird in Deutschland, ist das Thema Geschlechterverteilung noch sehr wichtig. Also und unausgewogen. Mhm. Dazu gibt es eine Studie aus 2016 der Union Deutscher Jazzmusiker, die zeigt, dass Männer 80% der deutschen Jazzszene ausmachen und Frauen nur 20%. Und dazu gibt es auch noch einen großen Unterschied in der Instrumentenverteilung, weil etwa 50% der Frauen, die Jazzmusikerinnen sind, sind Sängerinnen. Mhm. Was Geschlechterstereotypen entspricht. Es fehlen die Vorbilder für andere Rollenverteilungen. Und das spiegelt sich in der Instrumentenwahl logischerweise von Musikschülerinnen und Studierenden wieder. Deswegen denke ich schon, dass solche Festivals, mehr Sichtbarkeit schaffen für das Talent und die Virtuosität weiblicher Musikerinnen schaffen, ja, dazu beitragen, dass es neue Vorbilder gibt für jüngere Generationen. Also ich denke schon, so kann man anfangen.
Hm. Als letzte Frage vielleicht nochmal zurück zu den musikalischen Heimaten, mit denen wir auch angefangen haben. Würdest du sagen, du hast irgendwann eine Heimat gefunden oder bleibt das vielleicht auch offen, dass immer neue hinzukommen?
Das finde ich eine sehr schöne Frage. Die kann ich auch, glaube ich, nicht wirklich beantworten. Ich habe das Gefühl, dass sich das verändert, dass es keinen Zielpunkt vielleicht geben wird, und das ist vielleicht auch das Schöne daran. Also es ist ein wandelnder Prozess und man ist nie fertig, also zu wachsen und die Persönlichkeit und die musikalische Identität weiterzuentwickeln. So denke ich noch im Moment. Vielleicht, weil ich auch in einer Phase bin, wo ich viel komponiere und dabei bin, diese Identität zu konstruieren. Und vielleicht antworte ich anders in ein oder zwei Jahren.
Hm. Spannend. Ja, dann vielleicht sprechen wir uns einfach noch mal in ein oder zwei Jahren. Ich hoffe, es gibt dann diesen Podcast auch noch. Würde mich auf jeden Fall freuen. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch, Nora.
Na, dir vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen.
Und vielen Dank euch fürs Zuhören da draußen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sagt es weiter und folgt uns in eurer Podcast-App der Wahl. Ich bin Eva Morlang, macht's gut und bis zum nächsten Mal.